Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Mit Krisen umgehen, in Krisenzeiten resilient sein, flexibel auf Veränderungen reagieren, das sind Themen, die deutsche Unternehmen in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben und wo deutsche Unternehmen vielleicht nicht unbedingt in dem besten Ruf stehen, schnell, flexibel oder spontan auf Veränderungen oder Krisen reagieren zu können. Da lohnt sich vielleicht auch mal der Blick nach außen. Wie geht man im internationalen Umfeld, im internationalen Markt, in anderen Ländern mit Krisen um? Wie stellt man sich neuen Herausforderungen? Wie begegnet man der neuen Arbeitswelt, auch in Regionen, wo es vielleicht nicht spontan offensichtlich ist, an die man nicht spontan als erstes denkt? Meistens denken wir bei New Work oder Resilienz an so Märkte wie Japan, an das Silicon Valley, an das berühmte Shenzhen in China. Aber auch anderswo auf der Welt kann man vielleicht sich einige interessante Methoden abgucken. Was hat also der Rest der Welt zu bieten? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr, zwei Experten auf dem Gebiet von internationalem Modern Work bei uns begrüßen zu dürfen. Es sind Anna und Nils Schnell von der Beratungsfirma Movovind, die eine Modern Work Tour durch viele Nationen begangen haben in den letzten Jahren und auch ein Buch zu dem Thema herausgebracht haben, Modern Work Tour, eine Weltreise in die Zukunft unserer Arbeit. Nils, Anna, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets.
Vielen Dank, Sebastian.
Ihr beide habt ja jetzt in den letzten Jahren sehr ausgiebig die Welt bereist und euch Unternehmen angeguckt, wie in anderen Ländern gearbeitet wird, beziehungsweise euch auch die Methoden in diesen Ländern angeguckt. Vielleicht so mal kurz zusammengefasst, was habt ihr da gemacht, beziehungsweise was habt ihr da für Learnings und Erfahrungen so generell mitgemacht?
Also wir sind ja losgezogen, um zu schauen, wie die Zukunft der Arbeit gestaltet wird und haben unsere Tour Modern Work Tour genannt, immer mit der Frage, was können wir eigentlich lernen, und waren letztendlich in 55 Ländern und haben uns ausgetauscht und zusammengearbeitet mit 260 Unternehmen weltweit.
Genau, bei dieser Reise haben wir herausgefunden, dass größere Prinzipien, wo dann auch die Methoden und die Vorgehensweisen drunter gefasst werden, dass wir 9 Prinzipien ausarbeiten können. Da gehört sowas dazu wie Nachhaltigkeit, Vielfältigkeit, also Diversity, zu schauen, wie können wir eben die Unternehmen auch anders aufstellen, aber auch etwas wie sinnstiftendes Arbeiten. Wie bringe ich eben wieder eine gesunde Einstellung zum Arbeiten an den Mitarbeitenden? Und wie kann ich ihn aber auch in ein Growth Mindset bringen, also dass er Herausforderungen eben annehmen kann und als Lernchancen sieht?
Jetzt haben wir ja so, für gewöhnlich, deutsche Unternehmer stehen ja gerne in dem Ruf, besonders gründlich zu sein, besonders penibel zu sein, aber gleichzeitig auch nicht unbedingt besonders flexibel und schnell auf Veränderungen und veränderte Situationen reagieren zu können. Da lohnt es sich wahrscheinlich so ein bisschen, sich anzugucken, wie das in anderen Ländern gemacht wird. Deswegen wollen wir uns mal hier so ein bisschen die Fragen und Unterschiede aussuchen. Erstmal auch hier diese Vorwürfe, die man gegenüber deutschen Unternehmen macht. Könnt ihr das aus eurer Sicht so auch teilen oder gibt es da auch Veränderungen?
Also die Merkmale, die du genannt hast, werden uns tatsächlich zugeschrieben, auch weltweit. Wir haben immer wieder gefragt, was konnotierst du, was verbindest du eigentlich mit deutscher Arbeitskultur? Und es kam in der Regel Ordentlichkeit, Pünktlichkeit und TÜV-Standards. Das wird also auch erstmal als was Positives gesehen. Und letztendlich, so wie wir es erfahren haben, hat die internationale Gemeinschaft eher einen sehr positiven Blick auf Deutschland, auch was die Qualität oder eben auch letztendlich die Erfahrung hier in Deutschland angeht.
Wenn man aber jetzt mal aus Deutschland heraus mit deutschen Unternehmen zu tun hat, verändert sich der Blick natürlich ein bisschen. Und was wir festgestellt haben, gerade auch so jetzt in den Krisenjahren rund um Corona, dass häufig es wichtiger war, zu versuchen, einen Plan zu verfolgen, als einen Plan so abzuändern, wie er in der Situation auch tatsächlich Sinn macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einer der wichtigen Themen sein wird, auch für die Zukunftsjahre, dass wir eine gute Balance finden aus Pläne, die richtig gut sind, auch richtig gut auszuführen und durchzuführen und aber eben auch zu adaptieren, wenn es mehr Sinn macht, neue Gestaltungen ins Fokus zu bringen und nicht etwas zu verfolgen, was eigentlich so nicht mehr wirklich Sinn ergibt.
Also man gilt da oft als sehr festgefahren in den Wegen. Wenn man einmal einen Weg eingeschlagen hat, sich schwer davon wieder abzuweichen.
Genau, ja, ist auch das schmale Grat zwischen, wo bin ich eben vielleicht zu starr und wo bin ich aber auch kontinuierlich. Also auch hier wieder zu gucken, wir haben ja bestimmte Sachen auch gelernt, weil wir so dran geblieben sind. Aber mittlerweile hat sich ja auch die Zeit und auch die Bedarfe teilweise verändert. Und dann macht es plötzlich Sinn, dass andere Länder sich einfach schneller verändern können, stärker darauf reagieren können, wie der Markt sich verändert, als dass wir es tun. Und ich glaube, mit einer Erfahrung, die wir haben, mit den Standards, die wir haben und der Qualität, die wir haben, könnten wir das eigentlich gut machen, wenn wir ein bisschen mutiger wären.
Man muss ja jetzt nicht immer unbedingt Pläne radikal verändern oder einen radikalen Umbruch machen. Manchmal reicht es ja einfach nur aus, sich anzugucken, was man hat und einfach die Prozesse zu optimieren, Abläufe anzupassen. Vielleicht so mal auch aus eurer Perspektive im Vergleich, wie wird das üblicherweise in Deutschland angegangen oder habt ihr da ein schönes Beispiel aus dem Ausland begegnet, wie man da mit dem Thema Prozessoptimierung umgeht?
Also auf Deutschland bezogen kann man natürlich auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber vielleicht so grundsätzlich gesagt, unsere Erfahrung ist, dass in Deutschland sehr viel reaktiv mit den Prozessen umgegangen wird. Das heißt, erst wenn der Schmerz größer wird, fange ich auch an, Prozesse zu verändern. Und unsere Sichtweise darauf ist, auch wie wir es im Ausland kennengelernt haben, dass es natürlich sehr wichtig ist, proaktiv Prozesse zu verändern, da wo eigentlich noch alles gut ist. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung, denn man packt etwas an, was grundsätzlich ja noch funktioniert. Wir haben ein spannendes Beispiel von Dobra aus Brasilien. Die haben nämlich ein, zwei ihrer Bestseller, obwohl sie noch richtig gut liefen, eingestellt, um Raum für Neues zu machen, weil sie gesagt haben, sie glauben nicht daran, dass in Zukunft dieses Produkt weiterhin Bestseller sein werden. Das heißt, sie haben sich einen Prozess überlegt, nämlich, dass sie quasi immer rechtzeitig anfangen, im Sinne des Kill Your Darlings, diese eigenen gut laufenden Dinge zu reduzieren, um mehr Raum für Neues zu geben, um gar nicht an den Punkt zu kommen, wo vielleicht ein Produkt nicht mehr gut läuft. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, weil da gehört, finde ich, jede Menge Mut zu, etwas abzusetzen und einzustampfen, was eigentlich noch gut läuft, um einfach Raum für Neues zu machen.
Ja, es klingt tatsächlich nach einem sehr wagemutigen Schritt. Ich meine, das ist ja im Endeffekt die gute Basis, die man da hat. Das, was das gewinnträchtige, das sichere Pferd sozusagen ist. Das ist ein sehr mutiger Schritt zu sagen, das ist jetzt genau da, wo wir die Schere in den Strich ansetzen.
Ja, genau. Oder aber auch dieses Zelebrieren, dass wir gucken weiter, wir merken, wir können nicht genug Kraft aufbringen, um die anderen Produkte weiterzuentwickeln, weil wir uns sehr stark auf eben den Bestseller quasi konzentrieren und da viel Energie reinschieben. Und das ganz bewusst einfach zu switchen, bestimmte Sachen einfach langsam runterzufahren, andere Sachen hochzufahren, das ist an sich strategisch gesehen ein guter Move. Und das dann auch zu zelebrieren, dass man das andere wieder runterfährt, das ist eben auch ein Mindset, den wo dann auch die Mitarbeitenden einfach auch nochmal anders reagieren können. Ne? Und man muss eben nicht auf eine Krise reagieren, sondern kann vorausschauen, schon Prozesse anpassen mit Zeit, und eben aber auch mit Bedacht.
Und gleichzeitig eben dafür frühzeitig schon mal Mut und Vorfreude für etwas Neues zu schaffen.
Genau.
Liegt das da auch in der Mentalität begründet, brasilianisch gegenüber deutsch? Oder hat sich das, war das einfach so von dem Unternehmen her die Grundeinstellung?
Also ich habe schon den Eindruck, dass in vielen lateinamerikanischen Ländern und in Brasilien einfach grundsätzlich eine große Offenheit herrscht. Das geht schon los, wenn man dort bei den Treffen in die Räumlichkeiten kommt und erstmal einfach festgedrückt wird und ein paar Küsschen bekommt. Das würde einem ja bei so einem Ersttreffen im Unternehmen in Deutschland nicht unbedingt passieren. Nach anfänglicher Verwunderung fanden wir es ziemlich schnell ziemlich gut. Und für mich steht das auch genau sinnbildlich für die Herangehensweise, nämlich wirklich Dinge direkt einmal anzugucken, anzufassen, damit umzugehen. Und das macht natürlich was mit dem Mindset und demgegenüber, wenn wir es mal ganz radikal darstellen, steht ja ein Phänomen, was weltweit bekannt ist, nämlich the German Angst. Also einfach diese diese Angst vor Dingen und eher in die Zurückhaltung zu gehen. Und das trifft natürlich nicht auf alle Menschen zu, natürlich auch nicht auf alle Unternehmen. Aber es ist tatsächlich was, was in der Welt bekannt ist. Denn auch da haben wir immer mal wieder nachgefragt, weil es uns interessiert hat.
Spannendes Thema. Wie lässt sich das jetzt auf die deutsche Situation anwenden? Also wenn ich jetzt sage, will ich diesem Muster folgen, drehe ich jetzt bei meinen guten Projekten den Hahn zu, mache ich jetzt gleich den radikalen Sprung? Oder ist ein guter Mittelweg zu finden, dass ich sage, hier kann ich eine Inspiration, eine Anleitung, eine Idee finden, an wie ich meine Prozesse hier optimiere?
Das Entscheidende, so wie wir das kennengelernt haben, ist, dass es darum geht, sich nicht auf dem auszuruhen, was gerade funktioniert und dadurch vielleicht auch etwas langsamer zu werden, weil man sich mehr zurücklehnt. Zelebrieren ist super wichtig, aber in so eine gewisse Monotonie zu kommen, weil wenn etwas gut läuft beispielsweise und man sich um nichts Neues kümmert, dann hat man ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch wirklich weniger zu tun. Ansonsten wird es ja nicht so gut laufen. Und da eben ganz bewusst zu sagen, wir gehen einen Schritt zurück, wir schauen uns diese Situation an, wir zelebrieren, dass es gut läuft und gönnen uns damit aber eben auch die extra Zeit, unsere Ressourcen, um uns auf das Neue zu fokussieren. Das wäre eine ganz konkrete Möglichkeit, wie man es in Deutschland an manchen Stellen noch etwas besser machen könnte, damit man eben, und das ist so einer unserer Hauptschlagworte auch in unserer Arbeit, damit man tatsächlich in der Proaktivität bleibt. Dass man eben nicht wartet, bis man reagieren muss, weil reagieren ist in der Regel immer anstrengender. Proaktiv arbeiten heißt ja auch, ich habe viel mehr Freiheit zu gestalten. Reaktiv arbeiten bedeutet ja, ich muss auf das reagieren, was gerade passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für einige Unternehmen wirklich ganz spannend wäre, sich mal grundlegend anzuschauen.
Ja, es kostet weniger Energie, wahrscheinlich frühzeitig einen Kurs anzupassen, als im letzten Moment quasi ausweichen zu müssen.
Ganz genau. Und ich glaube, es muss dann auch nicht immer so radikal sein, ne? Also ich denke an ein Beispiel aus Kolumbien von Continuum HQ. Die sind erstmal recht radikal reingegangen. Nach der Pandemie oder in der Pandemie ging es dem Unternehmen sehr schlecht. Und gerade der Geschäftsführer, der übrigens dein Namensvetter ist, auch Sebastian heißt, der ist erstmal radikal losgegangen und hat gesagt, ich mache alles transparent. Auch in einer Zeit, wo wir vielleicht in Deutschland mehr darauf reagieren, wir bilden wieder kleine Kreise, wir treffen Entscheidungen hinter verschlossener Tür. Und er hat gesagt, nein, wir decken alles auf, wir machen alle Zahlen und Daten machen wir transparent, damit die Leute sehen, wie es uns gerade geht. Und das, was passiert ist, dass die Mitarbeitenden gesagt hat, oha, also sie sind nicht in eine Schockstarre verfallen, sondern sie haben halt gesagt, so, oh, wir müssen was tun, wir wollen was tun, weil dann kann unser Unternehmen auch überleben. Und das haben sie gemacht und sie sind immer noch auf dem Markt und sind auch wieder profitabel. Aber bestimmte Dinge haben zum Beispiel nicht funktioniert in dem ganzen Thema Transparenz. Sie haben zum Beispiel auch ihre Feedback-Prozesse offengelegt. Und dann haben sie festgestellt, die Leute geben sich kein richtiges Feedback mehr, weil die Kollegin nicht möchte, dass mir zum Beispiel ein Nachteil entsteht, wenn sie mir ehrliches Feedback gibt und alle können zum Beispiel auch lesen. Und das haben sie dann zum Beispiel wieder eingestampft. Die Zahlen sind nach wie vor transparent, aber Feedback-Prozesse bleiben im Geschlossenen, damit sie eben diesen Sicherheitsraum für die Leute bekommen. Denn es geht am Ende immer um eine kontinuierliche Verbesserung.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, aus der Perspektive eines deutschen Unternehmers, der würde zögern, wenn es schlecht läuft, alles offen zu legen, weil er dann die Panik hat, dass ihm die Leute, vor allem die guten, hochqualifizierten Leute abhauen.
Ja, das stimmt. Und damit ist man ja auch, wenn man sich das mal ganz kurz einmal philosophisch angucken darf, ist man ja auch ein bisschen am Entmündigen der Mitarbeitenden, weil sie können ja gar nicht wissen, wie wichtig es gerade ist, Vollgas zu geben. Und das fanden wir bei dem Beispiel aus Kolumbien einfach sehr, sehr interessant, dass die Mitarbeitenden einfach wussten, wenn wir jetzt nicht in Aktion gehen und auch mal neu denken, kreativ denken, dann wird es das Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber jede Person hatte plötzlich die Möglichkeit, nochmal ganz anders mitzudenken. Und das geht natürlich nur, wenn diese Dringlichkeit und die Wichtigkeit deutlich wird. Deswegen ist das ein gutes Beispiel unserer Meinung nach zu gucken, was können wir eigentlich in unserem eigenen Unternehmen auch noch transparent machen, damit die Mitarbeitenden mit diesem Wissen ganz anders agieren können.
Kreativ denken, Innovationen gestalten, Innovationen finden, das ist ja auch ein Thema, das momentan sehr rege in Deutschland diskutiert wird, der ganze Komplex Innovationsmanagement. Gibt es da noch weitere Beispiele, die euch da untergekommen sind, wie man damit auch umgehen kann, jetzt außer jetzt dieser transparenten Gestaltung?
Da denke ich an Zinli in Panama. Die haben sowas wie Ninja Projects. Das heißt, das sind, ja, die nennen das auch Ninja Project und das sind Projekte, also ein zeitlich begrenzter Zeitraum, wo nach einem ganz bestimmten Bedarf oder nach einer bestimmten Themenstellung sehr intensiv in einer ausgewählten Gruppe gearbeitet wird. Das Interessante dabei ist, dass halt die Intensität der Arbeit hoch ist und auch hoch gehalten wird. Also man ist richtig erschöpft und kriegt nachher auch aber Ausgleichstage, wenn man sich in so ein Ninja-Projekt reingesetzt hat. Und das Ding ist, es läuft auf freiwilliger Basis. Also das heißt, Menschen, die sagen so, ha, ich habe da eine Kompetenz, ich kann mir vorstellen, daran zu arbeiten, ich habe die Ressource aktuell. Und diese Menschen setzen sich intensiv mit einer Fragestellung oder einem Thema über einen sehr begrenzten, dadurch auch stressvollen Zeitraum auseinander und erlangen dadurch sehr schnell richtig interessante Resultate, mit denen sie dann arbeiten können. Und deswegen wird's Ninja-Projekt genannt. Hohe Intensität auf kurzen Zeit.
Klingt ein bisschen nach dem klassischen Skunkworks, nur mit dem Unterschied, dass eben die Zeiträume begrenzt sind und die Leute nicht quasi auf ein Projekt angesetzt werden und sagen, hier, tobt euch aus.
Genau, und der begrenzte Zeitraum macht es natürlich auch attraktiver, mitzumachen, weil man auch weiß, es gibt danach auch wieder Ausgleichszeiten und das kennen wir ja alle, wenn man weiß, es gibt sowas wie ein definiertes Ende, dann kann man auch anders mit seiner Energie haushalten. Und ich glaube, gerade die Corona-Zeit hat ja auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir eben nicht ausbrennen und trotzdem im Tun bleiben. Und da eine persönliche Balance zu finden, ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Und unser Learning war hier auf jeden Fall, dass eben diese zeitliche Begrenzung in Verbindung mit einer sehr klaren Auftragsklärung extrem wichtig sind.
Mhm. Wie machen wir das dann mit der Budgetplanung? Ist da ein festes kleines Budget für diese Art von Projekten zur Seite gelegt, wo man eben so sagt, hier, das ist das Budget zum Austoben, aber am Ende wollen wir halt auch gewisse Resultate sehen?
Genau, also das ist unser Wissensstand dazu, ne? Dass einfach dafür immer, wie heißt es im Deutschen, Amount X, ne? Also immer ein Betrag X verfügbar ist, dass gerade wenn es auch sehr schnell gehen muss, dass nicht irgendwelche Gremien durchlaufen muss, sondern einfach sehr schnell sofort vorhanden ist.
Wo wir beim Thema schnell und wo das Stichwort schnell gefallen ist, Agilität, wird ja in Deutschland auch seit Jahren gepredigt, wird auch immer mehr umgesetzt oder zumindest schreiben sich immer mehr Unternehmen auf die Fahnen, agil zu sein. Jetzt gibt es natürlich da auch die Unternehmensbereiter, die sagen, das, was da jetzt agil vorne auf der Fahne draufsteht, da steckt nicht immer wirklich agil dahinter. Wie wird mit diesem Thema Agilität umgegangen? Gibt es da auch Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie das Thema in Deutschland angegangen wird und den Methoden und wie das euch im internationalen Umfeld in anderen Ländern, anderen Kulturkreisen begegnet ist?
Also in anderen Kulturkreisen haben wir sehr häufig das Thema Agilität auffinden können, was uns sehr gefreut hat, weil wir das vorher auch wirklich nicht wussten. Und eine Sache, die zu vielen Kulturkreisen, glaube ich, ganz wichtig ist oder zu vielen Regionen dieser Erde, dass der Gesamtkontext, die Rahmung einfach deutlich unsicherer ist als bei uns. Von regelmäßigen Stromausfällen im Libanon oder in Südafrika über instabile politische Lage. Das heißt, Agilität bedeutet dort wirklich einen möglichen Weg zu finden, der immer wieder gut angepasst werden kann. Das heißt, diese Denkart ist dort, wird dort ganz anders gelebt, weil sie wirklich essentiell wichtig ist. Bei uns manchmal mein Eindruck, bei Unternehmen, die Agilität eher auf die Fahnen schreiben, aber nicht leben, ist es so, dass einfach quasi große, feste Strukturen einfach in kleinere Happen unterteilt werden und das dann Agilität genannt wird. Wir haben aber auch in Deutschland natürlich wirklich ganz wunderbare Unternehmen, die Agilität zumindest in bestimmten Abteilungen oder Bereichen sehr konsequent leben und dadurch ja eben auch an Geschwindigkeit zunehmen. Deswegen ist ja Agilität häufig vor allen Dingen in den Tech, also in den IT-Teams, Bereichen zu finden, weil dort dieses Kleinmachen von Aufgaben, das schnellere reagieren und verändern können, häufig sehr gut funktioniert. Und wir glauben aber, dass das etwas ist, was über das Unternehmen hinweg sehr interessant gedacht werden kann, indem sich einfach alle Bereiche eines Unternehmens fragen, wie können wir eigentlich in kleineren Schritten arbeiten? Und da ist man ja auch, ne, beim Planungsmanagement, dass man eben nicht einen 1,5 Jahre Plan aufsetzt, der ja eigentlich ab Tag 2 veraltet ist, und dann aber trotzdem sich dran hält und anstatt dessen eben wirklich eher guckt, wie sind so Zeithorizonte, die für uns planbar und sicher sind und wo würden wir uns selber anfangen, im Weg zu stehen? Und das ist eine Frage, die können wir uns in Deutschland stellen und in vielen Teilen dieser Erde gehört das einfach dazu, sich das zu stellen, weil sich so viel so schnell ändert.
Und da sind unterschiedliche Länder natürlich auch unterschiedlich weit, ne? Also Shenzhen hat es ja eben schon mal gesagt, ohne Frage, sehr agil. Tel Aviv, aber Bogota, Nairobi in Kenia, aber auch Lagos in Nigeria. Das sind alles Tech-Hubs und mit diesen Hubs kommt auch sofort auch dieses agile Planungsmanagement, das agile Projektmanagement, weil alle an der Stelle merken, bestimmte Methoden machen uns an der Stelle schneller, agiler, transparenter und wir können auf die Bedarfe, die wir hier haben, besser reagieren.
Aber jetzt kann ich mir lebhaft vorstellen, also Nigeria ist da wahrscheinlich auch ein Beispiel, Bogota mit Kolumbien wegen der politischen Instabilität wahrscheinlich auch. Oder eben auch andere Regionen, sprechen wir mal von Indien oder Vietnam, wo es ja doch regelmäßig zu Brownouts kommen kann, wo eben die Stromversorgung nicht so zuverlässig ist, aber man trotzdem in irgendeiner Form produktiv bleiben muss, arbeiten muss. Das macht wahrscheinlich einen nennenswerten Unterschied in der Herangehensweise, wie man da Agilität sieht. Zwischen, ne, ich habe halt in Deutschland, ich habe mein wirtschaftliches, finanzielles Polster, ich klag zwar vielleicht über die Strompreise, aber ich habe 24/7 ein stabiles, zuverlässiges Stromnetz, gegenüber Teilen Indiens oder Vietnam oder eben auch Nigeria, wo es halt eben sein kann, ich muss zwischen 15 und 18 Uhr damit rechnen, dass in meinem Stadtteil gerade kein oder nur wenig Strom vorhanden ist und trotzdem alles der Betrieb am Laufen gehalten werden muss.
Absolut. Und das haben wir ja auch im eigenen Leibe erlebt, sowohl in Ländern, wo es keine Vorwarnung gab und dann der Strom einfach weg ist. Und man sich halt sehr gut überlegt, was macht man in der Zeit, wo der Strom da ist und wie geht man mit der Zeit um, wo man keinen Strom hat. Dann gibt es auch Länder wie beispielsweise Südafrika, da gibt es dann eben sogar eine App, wo drin steht, wann in welchem Stadtteil der Strom ausfällt und auch für wie lange ungefähr. Das heißt, das ist eine Load Shedding, da wird das sozusagen sehr bewusst gestaltet. Und das verändert natürlich wirklich vieles, weil man plötzlich mit Zeit ganz anders umgeht, als wenn man Zeit in Verbindung mit Strom und Elektrizität einfach als permanente Ressource verfügbar hat. Und das Spannende natürlich daran ist, dass wenn man eine Taktung da vorgegeben bekommt, da kann man gar nicht flexibel werden. Ne, weil einfach festhalten, das funktioniert einfach nicht, weil der Strom ist dann halt einfach weg. Das heißt, diese Flexibilisierung, die hilft natürlich auch wieder bei der Agilität, weil es einfach viel gewohnter ist, flexibel reagieren zu müssen. Und das macht natürlich auch was mit einem Unternehmen und mit der Unternehmenskultur, wenn einfach diese Anpassungen schneller gelingen, wenn man nicht ins Nörgeln oder Meckern verfällt, weil was nicht klappt, sondern es gehört dazu. Man braucht definitiv eine gewisse Resilienz auch. Und dann ist aber eben wirklich das Potenzial da, einfach eine ganz große Stärke im Unternehmen zu entwickeln, was Anpassungsfähigkeit angeht.
Und damit kommt auch einher noch ein ganz interessantes Phänomen. Also sowohl in Nigeria als auch im Libanon haben wir das erlebt, dass die Menschen, die dort arbeiten, gesagt haben, also auch auf der gesellschaftlichen Ebene, wir wollen hier bleiben, wir wollen nicht vielleicht auch Fremdinvestoren, wo wir vielleicht mehr Geld bekommen würden, reinlassen, sondern wir konzentrieren uns auf unser Land oder auf unsere Stadt, weil wir hier einen viel größeren Impact, also einen größeren Einfluss nehmen können, wo es auch Menschen betrifft, die wir kennen, die mit denen wir gemeinsam leben. Im Silicon Valley ist es einfach ein weiterer kleiner Fisch von vielen an der Stelle. Und das wird natürlich auch durch diese Erfahrung, die man gemacht hat, diese auch Flexibilität und das sich anpassen, da wird dann eine viel größere Gemeinschaftlichkeit auch gespürt. Und das trägt in der Regel auch Kreise dann für die Community.
Wie kann ich diese Art der Flexibilität oder diese Learnings dann in so ein deutsches Unternehmen, ein typisches Unternehmen einfließen lassen. Ich kann ja schlecht als Unternehmer sagen, so jetzt wird regelmäßig von 14 bis 16 Uhr der Strom abgeschaltet und ihr müsst trotzdem was zum Arbeiten finden. Also wie kann man sich diese Flexibilität erlernen, beziehungsweise wie kann man aus dieser Flexibilität lernen, um selber was fürs eigene Unternehmen dafür mitzunehmen?
Also wir haben ein tolles Beispiel tatsächlich aus dem Silicon Valley von der D-School. Die ist ja ganz berühmt für neue, kreative, innovative Bildungsmöglichkeiten. Und da kommen auch viele Manager, viele Unternehmen. Und ein Prinzip in der D-School ist, den Raum immer wieder auf Null zu setzen. Also den Raum wieder komplett leer zu machen, damit der Raum leer ist. Und das bedeutet ganz konkret, dass die Menschen dort erfahren, was es bedeutet, immer wieder neu, für jede neue Situation, für jeden Task, für jedes Meeting, sich den Raum neu zu gestalten. Und das klingt jetzt vielleicht nach ordentlich Mehraufwand. Das Wunderbare, was aber dabei entsteht, ist, dass man in jeder Situation auch tatsächlich neu guckt, was brauchen wir eigentlich? Und das ist auch der Übertrag, den man sehr gut, glaube ich, auf Deutschland machen kann, indem man eben schaut, arbeiten wir einfach immer nur mit dem weiter, was wir eh haben, oder geben wir uns die Chance, das auch mal ganz neu anzugucken? Und gerade wenn es darum geht, zu agilisieren, zu flexibilisieren, geht es ja auch darum, überhaupt anders denken zu können und nicht in den gewohnten Mustern zu bleiben. Und ein leerer Raum, sei es symbolisch oder im echten Leben quasi beieinander, kann genau eine so eine Ausgangslage sein. Und das ist ja was, das kann jedes Unternehmen machen, weil jedes Unternehmen hat Meetingräume. Das heißt, da einfach mal alles zur Seite zu schieben und zu überlegen, was macht heute eigentlich Sinn? Wie wollen wir sitzen? Was brauchen wir zum Arbeiten? Und eben nicht in gewohnter Manier, alle setzen sich auf ihre Standardplätze, alle klappen den Laptop auf und irgendwie geht's los wie immer. Und schon hätte man ja eine andere Möglichkeit, in einen gemeinsamen Prozess zu gehen. Deswegen glaube ich auch, sind es manchmal echt die kleinen Sachen, die im Kopf aber einen Denkanstoß geben, dass man eben nicht in gewohnte Muster verfällt, sondern ganz aktuell guckt, was ist jetzt gerade wichtig.
Ein weiterer Aspekt ist ja an sich auch einfach mal reinzugehen und den Mitarbeitenden Räume für sinnstiftendes Arbeit zu geben. Also ich denke da sehr gerne an No Moss in Australien, in Sydney, wo sich der CEO zum einen erstmal in seiner Rolle verändert hat. Er wurde zum CPO, also Chief Purpose Officer, und hat halt wirklich immer nach dem Sinn gefragt. Also was ist der Sinn in dem Projekt? Was ist der Sinn in deiner Tätigkeit? Und über alle Projekte hat er immer wieder diese Fragen gestellt, hat auch sogenannte Purpose Talks gemacht mit seinem Unternehmen, mit seinem Team. Und dann kam tatsächlich mal ein Team und hat gesagt, so eigentlich würden wir gerne statt Finanzprodukte zu kreieren, ganz gerne mal Spiele-Apps kreieren. Und da hat er schon auch erstmal schlucken müssen. Er sagte auch, er hätte ein paar schlaflose Nächte in Sydney gehabt, weil er dann gesagt hat, wenn ich das ernst nehmen will mit der Rolle, muss ich einfach auch mal diesen Raum öffnen. Und was ist passiert? Er hat diesen Raum geöffnet und das Team ist losgezogen und mittlerweile ist es eine ganz eigene Sparte im Unternehmen, auch eine sehr erfolgreiche, lukrative Sparte, nämlich das Unternehmen produziert und vermarktet mittlerweile sehr erfolgreich in Australien Spiele-Apps für Kinder. Auch da ist etwas entstanden, was aus einem neuen Raum, aus einer neuen Frage heraus entstanden ist, und zwar nämlich eine ganz neue Geschäftssparte.
Gibt wahrscheinlich auch so einen guten Spielraum. Das ist so schön um die Ecke gedacht, finde ich. Da man hat bereits das etablierte Umfeld, in dem man die etablierten, geschulten, talentierten Mitarbeiter hat, und gibt ihnen jetzt Möglichkeit, sich in einem anderen Umfeld mal auszutoben und gleichzeitig doch noch das Sicherheitsnetz des etablierten Unternehmens zu haben.
Absolut. Und das hat halt mega Potenzial. Also wir begleiten gerade einen Kunden, der hat einen Lab sich ins Leben gerufen, wo eben auch frei experimentiert werden kann. Und am Ende wird immer in einem Gremium geguckt, was davon kommt ins Unternehmen rein und was davon wird vielleicht auch ausgegründet. Und auch das kann ja eine ganz konkrete Möglichkeit sein, die gar nicht so kompliziert ist, weil das ja auch wichtig, ne? Also Kompliziertheit vernichtet in der Regel ja immer Kreativität und Innovation, weil wenn man erstmal 1000 Formulare ausfüllen muss, dann ist der Gedanke vielleicht auch schon weg oder man hat keinen Spaß mehr. Das heißt, diese Reduzierung von Hürden, von Schranken, die Reduzierung von Prozessen, die unnötig sind, das macht immer Sinn. Und auch und dann kann man eben auch gerade in Deutschland eben mit kreativer Entfaltung, mit Innovationsmanagement ganz anders umgehen. Und diese Reduzierung fällt uns in Deutschland in der Regel schwer, weil wir so unglaublich gut sind, bis ins kleinste Detail Ablaufpläne, Prozesse, Strukturen zu definieren und ja auch ein bisschen stolz darauf sind, dass wir das so gut können. Und diese Qualität, ich glaube, die sollten wir uns auf jeden Fall behalten, aber eben zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Maß und nicht immer überall drauflegen.
Weil du ja eben sagst, also eben in Deutschland steht man darauf, konkrete Pläne zu haben, die alle nach einem gewissen Maß ablaufen, umso gravierender und dramatischer wird es dann eben auch angesehen, wenn diese Pläne nicht funktionieren, wenn man also quasi scheitert, wenn das Projekt an die Wand fährt. Das will man ja immer auf Teufel komm raus vermeiden, beziehungsweise wenn es passiert, will man nicht drüber reden. Wird auch gerne in Deutschland immer momentan propagiert, dass das komplett im Gegensatz zu diesem Silicon Valley-Geist steht, ne? Try fast, fail fast, weil das, glaube ich, in der Realität in den letzten Jahren im Valley auch nicht mehr ganz so sehr danach aussieht, wie momentan die Herangehensweisen bei Apple und Google. Aber nichtsdestoweniger, wie sieht es denn hier andernorts aus, wo man vielleicht nicht so krisensicher ist? Geht man da viel lockerer mit dem Thema um?
Ja, total spannendes Thema, Sebastian, weil gerade dieses Scheitern in Deutschland ja auch viel mit Scham, mit Versagen und mit anderen sehr schweren Themen in Verbindung gesetzt wird. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es in anderen Ländern ähnlich wie in den USA einfach dazugehört. Auch da ist es natürlich nicht leicht und es tut auch weh und es schmerzt und es wird aber durchlaufen und der Kopf wird eben trotzdem wieder hochgehalten und man läuft nicht gebückt als Versager durch die Stadt. Und wir haben da tolle Beispiele kennengelernt. Eins beispielsweise von Mobi Latam aus Bolivien. Das ist ein Startup, was den Verkehr revolutionieren und verändern möchte. Und die haben, wie eigentlich ja alle Unternehmen, die jetzt so in der Elektromobilität im Share-Prinzip auf den Markt kommen, erstmal auf die großen Städte geguckt, wo ja eben einfach sehr, sehr viel Konkurrenz ist und haben gemerkt, das schaffen sie nicht. Haben aber auch gemerkt, ihr Konzept ist grundsätzlich richtig gut und haben dann was, wie ich finde, was sehr Spannendes gemacht. Sie haben gesagt, in den großen Städten, da gibt es viel Bedarf und da gibt es aber auch schon echt gute Anbieter. Wir gehen mit unserem Konzept auf die kleinen Städte. Die Städte, wo die Großen gar nicht hingehen, weil es sich für die nicht lohnt. Und haben dort eigentlich quasi einen Blue Ocean vorgefunden, nämlich eine Stadt, die wirklich noch neu gestaltet werden kann in Bezug auf Sharing-Konzepte. Und das hat sie dann richtig erfolgreich gemacht, aber eben auch nur, weil sie nicht sofort aufgegeben haben, sondern nochmal geguckt haben von dem, was wir hier haben. Vielleicht ist ja eben der Ort noch nicht das Richtige. Und genau diese Fragen sind natürlich extrem spannend, weil aufgeben bedeutet ja im besten Fall, dass man alle Optionen durchgespielt hat und sich dann entscheidet, nicht weiterzumachen und trotzdem seine Learnings rausziehen kann. Nicht so gutes Aufgeben ist, wenn man halt einfach aufhört, frustriert ist, ist im schlechtesten Sinne nicht verarbeitet und dann eben wirklich geschwächt und nicht gestärkt weiterzieht. Und das fanden wir ganz interessant, ne, dass wir das weltweit anders erlebt haben.
Ich glaube, also ist wahrscheinlich eine Lektion daraus, man neigt ja meistens dazu, wenn man eine neue Idee hat, zu gucken, wo kann man sich da im bereits großen etablierten Markt dagegen behaupten. Und wo man natürlich gegen viel größere, etabliertere Schwergewichte antreten muss. Genau. Aber man kann es ja deswegen trotzdem probieren und zu gucken, wie kann ich jetzt diese Erfahrungen nehmen und das vielleicht in irgendeinem kleineren, bescheideneren oder komplett anderem Segment anwenden und da dann stärker durchstarten.
Genau. Und da eben auch ganz anderen Spielraum plötzlich zu haben und dadurch auch ganz anders denken zu können. Und das ist schon interessant, wenn man so ein bisschen sozusagen Richtung Nische da auch denkt. Ne? Kleinstädte sind ja auch eher Nische, weil in der Großstadt gibt es ja eigentlich alles. Was heißt das eigentlich an Potenzial für kleinere Städte, auch in Deutschland?
Ich für meinen Teil habe das ja mal erlebt. Es ist zwar schon fast 20 Jahre her, aber ich habe mal längere Zeit in Argentinien verbracht. Und da ist man aufgrund der diversen Krisen, die das Land, was weiß ich, wie viele Wirtschafts- und Finanzkrisen mit galoppierender Inflation allein in den letzten 20 Jahren dort waren. Stabile Regierung kennt man da fast nicht und dementsprechend fast jeden, den ich da kennengelernt habe, hat gesagt, ich habe jetzt gerade zwei Jobs parallel und ich bin froh, dass ich überhaupt einen habe. Und trotzdem geht man damit um, also die gehen recht fröhlich damit um, ja, ich habe mal als Anwalt gearbeitet und dann mal als Taxifahrer und dann mal im Sales-Bereich. Also da wird sehr, sehr flexibel und locker damit umgegangen, einfach weil sich es auch permanent verändert.
Halt auch nicht diese gesellschaftliche Stigmation, ne? Also ich habe mich mal entschieden für einen Job. Wie, und das machst du jetzt nicht mehr? Aha, willst du jetzt was Neues ausprobieren? Wieso hat das nicht funktioniert? Warst du darin nicht gut genug? So, ne, das sind so die Fragen, die dann hier kommen. Und das ist gerade auch in Lateinamerika, aber auch zum Beispiel in afrikanischen Ländern haben wir das mitbekommen, einfach anders. Und ich kann mir vorstellen, wenn dieses gesellschaftliche Stigmatisieren nicht so stattfindet, wie wir es vielleicht in Europa viel stärker kennen, dann hat man auch eine Plattform, eine Grundlage, um mal Sachen auszuprobieren. Und dann haben wir vielleicht auch nicht mehr solche Phänomene wie Inner Quitting, sondern die Leute entscheiden sich bewusst, entweder zu gehen oder etwas zu verändern oder Sachen mal auszuprobieren.
Man geht dort auch entspannter mit dem Thema Krise um. Eine Krise, bei uns in Deutschland ist Krise etwas, das bricht plötzlich über einen herein und dann muss man irgendwie gucken, wie man seine Schäfchen zusammenhält und versuchen, irgendwie durch diese Krise durchzukommen. In Südamerika, eben vor allem in Argentinien, Krise ist etwas, naja, wenn die Krise vorbei ist, kommt garantiert schon die nächste. Also Krise ist etwas, das ständig auf einen zukommen kann und entsprechend wird das dann schon auch lockerer genommen. Spiegelt sich vielleicht auch im Wirtschaftswachstum des Landes wider, aber die ganze Art und Weise, wie mit dem Thema Krise an sich umgegangen wird, ist deutlich entspannter, habe ich da sehr den Eindruck.
Also dem würden wir zustimmen. Also entspannter und vor allem einfach auch nicht so angstbehaftet. Ne? Also dadurch, dass ich dann diese Beklemmung nicht habe, kann ich mich auch noch bewegen. Und wenn ich da zum Beispiel dran denke, also in Honduras haben wir ein interessantes Beispiel gehabt, wo ja auch die Pandemie sehr umgriffig war und da einfach auch viele Restriktionen sehr, sehr lange, auch als wir in Europa schon wieder ein bisschen mehr auch uns treffen durften. Da war es tatsächlich auch so, dass viele einfach nochmal zu Hause sitzen mussten und die Situation einfach sehr schnell sehr viel prekärer geworden ist als bei uns. Und da hat eine junge Frau ihr Startup gegründet, Citrus, wo sie halt quasi alkoholfreie und alkoholische Longdrinks oder Cocktails quasi so zusammenpackt, dass sie nach Hause gebracht werden können. Und hat daraus dann ein Business gemacht, weil da ein Bedarf da ist und es sich sogar mittlerweile auch gehalten hat, dass die Leute sagen so, ja, ich mache zum Beispiel eine Party und ich hätte gerne schon diese vorgemixten Cocktails für meine Gäste. Ne? Also auch da wieder so, wo ist eigentlich Krise und wie agieren wir? Und wir haben ja auch tolle Beispiele in Deutschland gehabt, wo Restaurants sehr schnell reagiert haben und plötzlich von Sterneküche und stationäre Küche auf mobile Küche umgestellt haben. Also auch hier wieder, wenn man eine Krise, und das meinte ich eben auch eingangs mit Growth Mindset, also Wachstumsmindset, wenn ich diese Situation entspannter sehen kann, kann ich auch danach agieren und kann eben auch sehen, wo ist ein Bedarf und wo kann ich unterstützen. Und ich glaube, das macht einen Großteil von uns Menschen, dass sie gucken, wenn sie Einfluss nehmen können, wenn sie unterstützen können und dann noch ihre Kompetenzen ausspielen, wer sagt da eigentlich noch nein?
Wir haben dieses Thema jetzt schon sehr oft gehabt, dann kommen wir immer wieder darauf zurück. Wie sieht es denn jetzt aus mit diesem Zwischenspiel zwischen den Unternehmen und der Gesellschaft, zwischen der Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen selbst und der Art und Weise, wie das Unternehmen an seine Art des Arbeitens, an die moderne Arbeit rangeht. Welchen Stellenwert haben Mitarbeiter im internationalen Kontext oder in anderen Nationen? Und wie wirkt sich das auf das Unternehmen, auf die Kultur und auch die Entwicklung des Unternehmens selbst aus?
Das ist natürlich wirklich ganz bunt gemischt bei unserer großen, großen Erde. Grundsätzlich haben wir festgestellt, gerade auch jetzt auf der letzten Tour, die ja vor allem durch Amerikas ging, dass wir so viele Social Companies, B-Corporations, also nachhaltige Unternehmen, sozial fördernde Unternehmen getroffen haben wie noch nie. Die gab es dort einfach richtig, richtig viel. Und das Interessante ist ja, dass dort automatisch der Fokus mehr auf den Mitarbeitenden und mehr auf der Gesellschaft liegt. Und beides geht unserer Meinung nach unglaublich gut Hand in Hand. Denn wenn ich als mitarbeitende Person merke, dass das Unternehmen findet, dass ich wichtig bin und mir Raum und Zeit gibt, dann bin ich auch ganz anders bereit, anderen Raum und Zeit zu geben. Und wir haben beispielsweise in Chile das nachhaltige Unternehmen Karün kennengelernt, die Brillen herstellen aus alten Fischernetzen etc. Und das Ganze passiert mit der lokalen Community Hand in Hand. Das heißt, dort ist richtig eine Bewegung entstanden und die Nachhaltigkeit in Verbindung mit den Orten vor Ort, die jetzt unterstützt werden, kreiert ja nicht nur in der Gesellschaft einen unglaublichen Mehrwert, sondern auch bei den Mitarbeitern, weil sie eben neben ihrer normalen Tätigkeit richtig Gutes tun. Und das war ganz wunderbar zu sehen, auch wie die Stimmung im Unternehmen ist, wenn Unternehmen so ticken und wenn die Mitarbeitenden wirklich spüren, sie bringen einen Mehrwert im Unternehmen und für die Gesellschaft.
Und daraus ergeben sich ganz unterschiedliche Maßnahmen. Also von bei Karün ist, glaube ich, wenn du 12 Monate bei ihnen gewesen bist oder bei ihnen bist, wirst du auf so eine Art Survival-Camp geschickt, ne? Wo einfach auch nochmal, wo vor allem geguckt wird, so, okay, was sind deine Werte? Womit setzt du dich auseinander? Wie wichtig ist dir eben die Natur? Also wir sprechen von einem Unternehmen in Patagonien. Natur ist da nicht nur wichtig, sondern es ist auch für uns wichtig, dass das da alles erhalten wird. Also auch das wird nochmal mit integriert in die Entwicklung der Mitarbeitenden, dadurch, dass sie sich in sich mit sich auseinandersetzen können im Unternehmenskontext. Und es ist okay und es ist gewünscht und es ist gewollt.
Wunderbar. Ich sehe jetzt gerade an der Zeit, wir können da wahrscheinlich noch sehr viel ausführen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben trotzdem auch aus der halben Stunde, die Sie jetzt gehört haben, sehr viele spannende Eindrücke mitbekommen. Wenn Sie noch weitere Eindrücke von Anna und Nils Schnell selber hören möchten, die beiden haben einen YouTube-Kanal, The Schnells, wo sie eben auch ihre Eindrücke und Erfahrungen aus ihrer Modern Work Tour, die sie international begangen haben, gesammelt haben. Stichwort Modern Work Tour, die beiden haben auch ein Buch herausgegeben, Modern Work Tour, eine Weltreise in die Zukunft unserer Arbeit. Auch hier können viele Impressionen mitgenommen werden. Und wenn Sie selber Erfahrungen gesammelt haben, wenn Sie selber Eindrücke haben, wo Sie sagen, das ist aber bei uns, da haben wir ganz andere Erfahrungen gesammelt. Oder wenn Sie Ihre Erlebnisse selbst teilen möchten, melden Sie sich gerne bei uns. Wir hören uns Ihre Geschichte sehr gerne an. Schreiben Sie uns unter business-services@heise.de unter dem Stichwort Heise Meets an. Ansonsten darf ich mich herzlich bedanken, Anna und Nils, für die doch recht umfangreichen Einblicke und den vielen zahlreichen Beispielen aus der ganzen Welt. Da war einiges dabei und einige Nationen dabei. Da würde man wahrscheinlich im ersten Moment nicht dran denken, dass das hier eine Technikhochburg ist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir eben unsere Erkenntnisse zur Modern Work Tour teilen konnten und weil wir einfach fest davon überzeugt sind, wir können hier alle voneinander und miteinander lernen und ich glaube, es wird Zeit, dieses Potenzial tatsächlich zu entfalten.
Und auch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, es hat Ihnen auch sehr gefallen und ich hoffe, Sie in Zukunft auch bald wieder hier an dieser Stelle zu weiteren Folgen von Heise Meets begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Vielen Dank, Sebastian.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.